möchte ich gerne noch mal haben.
Eben wollte ich sagen, jetzt ja. Aufnahme schnell.
Was, also wie nennen Sie das?
Ich nenne das ein Polychrom. Ein polychromes Netz.
Ja.
Denn, und zwar ist das dadurch jetzt, dass in jedem Punkt, dem Zeitpunkt des Zeitschlauches, ein großes Spektrum von Futuralpotenzen möglich ist und eins wird realisiert.
Ja.
Aber dieses polychrome Netz ist praktisch so aufzufassen wie ein Schienensystem
ja.
In einer Raumzeit und ein praktisch ein Bewusstseinspuls läuft durch die Strukturen, zwar die interrealen Strukturen, die zu dieser Polychromie gehören.
Ja.
Nicht wahr? Und nun wird ein Weg jeweils, das hängt von den verschiedensten Umständen ab,
ja.
Monochrom.
Ja.
Hier ist eine reine Monochromie des manifesten Geschehens,
ja.
Man erlebt. Aber dieses polychrome Netz ist telezentriert zeitlich. Und zwar haben wir zwei Haupttelezentren, bei den Tele, nicht als räumlich aufgefasst, sondern zeitlich.
Ja.
Nicht wahr? Die direkte geodätische Verbindung zwischen den beiden Telezentren, die das Netz begrenzen, für die habe ich auch einen besonderen Begriff, das spielt mir keine Rolle,
ja.
Die Maßgröße des ganzen Systems,
aber
alle monochromen Äste, die möglich sind,
ja,
gehen von einem Telezentrum aus und enden sämtlich, so viel die Polychromie auch nicht verzweigen macht,
ja.
Im Gegentelezentrum.
Ja, ja.
Und das ist, nennen wir dann, diese ganze, nenne ich das, ein Eonidenpanorama.
Wie?
Ein Eonidenpanorama.
Was heißt das?
Ja, das ist ein Begriff, da muss ich die nicht weit ausdehnen, den zu verstehen, also das brauchen Sie auch nicht unbedingt.
Ja.
Und dieses Panorama ist telezentriert.
Ja.
Und zum Beispiel für jede Gattung, zum Beispiel die Gattung Mensch, hat natürlich dieses Panorama eine ganz bestimmte Abmessung, die typisch
ja.
ist.
Ja.
Nicht? Und nun ist es so, jetzt kommt allerdings eins, während es laufen nicht alle Zeitwege laufen zusammen auf ein Telezentrum.
Ja.
Nun ist es aber so, dass die Lebensdauer der Menschen verschieden ist. Der telezentrische Abstand ist aber nicht verschieden. Nicht wahr? Nun bricht auf den einzelnen monochromen Ästen irgendwann die physische Existenz ab.
Ja,
dann geht aber trotzdem eine Existenz weiter, weil die telezentrische Bedingung erfüllt sein muss.
Ja.
Und so ein ganz kleiner Abschnitt des Panoramas tatsächlich als ein Dasein gegeben, der weitaus größte Teil, der ich weiß nicht, wie groß das zeitlich erstreckt ist, ist aber in einem ganz anderen Zustand gegeben, den man dann in manchen Kreisen den transzendenten Zustand nennt. Und dem Panorama, dem Eonidenparan Panorama des R4, völlig äquivalent ist nun eine transzendente Areal in der Streckung dieser fünften Dimension.
Ja,
in,
ja,
der,
ja.
Und es gibt dann einen Extinktionsprozess zwischen der Raumzeit und, diesem X5-Panorama. Und da habe ich aber einen regelrechten Formalismus entwickelt.
Ah ja.
Ein Formalismus, der praktisch eine wirkliche Weltbeschreibung sehr möglich macht.
Ja.
Und praktisch eine Kosmologie begründet, die alle völlig seltsam aussieht, die aber dann den Lebensprozess und den psychischen Prozess des Menschseins mit impliziert. Wobei man allerdings sagen muss, dass hier die einfache, der mathematische Aspekt nicht mehr verwendbar ist. Ich habe in diesem Grund hier andere logische Möglichkeiten entwickelt und andere logische Formalismen entwickelt, wie wir auch schon mal darüber.
Ja, jetzt muss mal eine Zwischenfrage.
Die Realisation, welche Möglichkeit der Futuralpotenz innerhalb der Polychromie manifest wird, das hängt nun wieder von den anderen Bedingungen ab. Und zwar muss die Monochromie genau so verlaufen, das muss man sehr berücksichtigen, dass die in dieser entelechalen Akkumulation extremer Art sind. Nur dann, wenn es zu maximalen oder minimalen Akkumulationen kommt, dann wird diese Futuralpotenz zu einem monochromen Schritt. Es gibt eine Unmenge Möglichkeiten, aber es wird nie realisiert. Die zu dieser, ich nenne diese Extremakkumulation Maximen.
Ach, ja.
Das heißt, es müssen solche Maximen einsetzen, diese Vakzinen, die jeweils bezogen sind auf die Umgebung, die realisieren jetzt die Monochromie und den eigentlichen Schicksalsweg, aber diese Wege, wie auch immer die Vakzinen entscheiden mögen, wie auch immer der Lauf ist, die sind sämtlich telezentriert, da nenne ich das
Maxim-telezentrik.
Und die Logik, in der das ausgedrückt ist, ist nicht mathematischer Art, obgleich die mathematische Analyse, so die ganze Mathematik, eigentlich nur ein Sonderfall ist, ein einziger logischer Aspekt innerhalb der anthropomorphen Logik, also menschengestalteten Logik. Aber hier muss man logische Systeme benutzen, die vieldeutig sind. Mit der einfachen Alternative kommt man hier nicht weiter. Und deshalb wurde dieses ganze Gebiet eigentlich entwickelt. Und deswegen, mich berührte das eigentlich eben sehr stark. So kluge Menschen, wie beispielsweise der Herr Verson, der sehr, sehr gescheitert Mann ist, dass der aufgrund ganz anderer Überlegungen, ich habe so einen Eindruck, so spielerisch eigentlich, auf ein ähnliches Konzept
kommt. Ne, der kommt nicht darauf, ich habe ihn bloß gefragt. Und zwar ging es um Folgendes. Ich wollte von ihm, und das blieb eben offen, ich habe das vorgetragen. Bei meinen Kumpels. Sonst also diese Vorüberlegung hatte ich gehabt, aber es stellt sich nun die Frage, und da waren wir eben verschiedene Ansicht, und deswegen haben wir das alles mal besprochen. Wenn jemand aus der Zukunft kommt und seinen eigenen Großvater, sagen wir, umbringen will, ist der Zeitsprung, in dem man hier ankommt, oder ist der Moment, in dem man sich dort wieder aufhält, ist der real oder nicht? Oder geht er sofort durch den nächsten Baum?
Das geht ja nicht.
Geht er sofort durch? Das heißt, er wird nie, wahnsinnig.
Das passiert überhaupt nicht, das kann er überhaupt nicht machen. Denn er ist in seiner ganzen physischen Struktur ein Teil des Raumes.
Ja.
Und er liegt also in seinem Bewusstsein auf einem monotropen Ast. Nehmen wir an, er könnte sich jetzt irgendwie in die Zeit zurückziehen. Er kann nicht auf seinen monotropen Ast zurücklaufen, weil nämlich die kosmische Bewegung, der er selbst unterworfen ist, weitergeht.
Ja.
Er könnte, es wäre aber denkbar, dass man praktisch in einem etwas transzendenteren Sinne zurückläuft auf einer solchen Monotromie. Dann würde man aber nie fähig sein, den Großvater zu erworben. Weil er nämlich physisch da überhaupt nicht wirkt, er könnte allenfalls
Informationen. Das war die Frage, oder?
Das kann er ja. Er kann allenfalls Informationen, er kann zum Beispiel gucken, wie sah es da aus. Er könnte auch von dem Großvater überhaupt nicht wahrgenommen werden.
Also er kann physisch hier überhaupt nicht auftreten.
Er kann ja gar nicht physisch auftreten. Weil das, was physische Auftreten möglich macht, nämlich seine somatische Struktur, der kosmischen Bewegung unterworfen ist, aus der kann er ja nicht aus. Wenn er dagegen durch irgendein System aus diesem physischen Raum heraus könnte, dann könnte er zwar in einer unglaublichen Weise Raumfahrt betreiben, er kann aber nicht in der Zeit zurück. Er kann zwar praktisch um das Universum herumfahren, ist aber nach wie vor der kosmischen Bewegung unterworfen. Denn ob das nun die manifeste Raumzeit ist oder Parallelräume zu diesem Raum, die Zeitachse hat immer wieder dieselbe Eigentümlichkeit.
Also man kann dann also solche Art, also transzendentale Schläuche oder wie Sie es sagen, nicht realisieren. Auch in unserem Zeitablauf geht das nie wieder, dass jemand aus der Zukunft sichtbar hier auftreten könnte, oder?
Das ist auf keinen Fall, weil der hat der kosmischen Bewegung unterworfen. Jedenfalls mit dem, was deinen materiellen Organismus
macht. Denn stimmte das auch nicht, was ich gesagt hatte vorhin, dass alles gleich wahrscheinlich ist, nicht richtig, aber gleich real ist, es kommt bloß darauf an,
auf welchen Zeit, von der Maximenakkumulation.
Ja, aber die liegt dann fest, es gibt dann keine Parallelen.
Ich meine, es ist ja denkbar, dass das ganze Panorama, es ist eigentlich, wenn man so sagen könnte, wenn man annehmen, das Bewusstsein ist es nur, wie eine transzendente Struktur, die auf dem Schienenweg läuft, kommt dann in einen postportalen Bereich hinein, läuft weiter bis zum Telezentrum, dort reflektiert. Und jetzt kommt die Funktion der Antistruktur, würde einen intelligenten Sprung machen in einer Antiwelt. Hier ist dasselbe Panorama, ein ähnliches Panorama. Auch hier wieder ein Schicksalsablauf, und das Gegenzellezentrum der Antifeld verwandelt sich dann ins Zellezentrum dieser Welt. Das ist praktisch die Inkarnation des Gehirn in der Zeitlichkeit.
Ja, ja.
Nicht? Und man kann das immer mit einem Spaghetti vergleichen, der die Gabel entwickelt.
Ja,
also die Inkarnation des Unendlichen im Endlichen. Nicht? Also die Spaghetti natürlich ein bisschen banal aus.
Ja, sicher. Aber trotzdem muss ich da nochmal zurückkommen, wenn man also um das ganze Weltall zurückläuft. Warum, also dann müsste es doch möglich sein, dass man wirklich physisch auch wieder eintritt. Oder warum geht das nicht?
Ja,
wenn man also schneller als Lichtgeschwindigkeit, vorausgesetzt, das geht so, und man, also das bedeutet ja eben, dass man in der Zeit bis zum Anfang zurück
ja,
muss.
Gut, aber nehmen wir an, Sie würden jetzt aus diesem Raum herausgehen, in einen Parallelraum oder dazwischen, und würden sich nun bewegen und werden diesem Relativitätsprinzip dann nicht dann würde ja trotzdem die Zeit ablaufen. Sie würden ja trotzdem parallel zu Ihrem Universum die kosmische Bewegung mitmachen.
Ja, aber ich erlebe doch, dass jetzt plötzlich alle Sterne ganz schnell ihren Geist aufgeben. Das geht alles rasend schnell vor sich. Ich merke davon nichts und plötzlich bildet sich alles wieder neu.
Sie würden die Sterne gar nicht wahrnehmen, weil die Sterne ja in diesem physischen Raum gegeben sind.
Ja.
Sie würden eine komplexe Drehung
kommen,
in einer fremden Umgebung.
Ja, ich meine bloß, bevor ich noch Lichtgeschwindigkeit erreicht habe, die ich dann wieder schreiten will, da geht alles zu Ende und dann ist weg.
In diesem Bereich würden Sie ja gar nicht mehr.
Ja, dann ist richtig.
Geschwindigkeit
jetzt meine ich, wenn ich dann
außen rumfahre.
Ja, wenn ich dann Lichtgeschwindigkeit erreicht habe, dann ist nichts mehr. Das ist richtig, ja.
Nein, ich meine das wird dann wir wollen auch unterstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine aus dem Raum herausgekommen sind.
Also ja, das will ich mit Überlichtgeschwindigkeit.
Sondern um den Raum
herumfahren. Ja,
Ach, das ist noch mit Überlichtgeschwindigkeit noch gar nicht.
Dann
sind ja da gar keine Gestirne mehr definiert. Da können Sie ja gar keine.
Ja, das ist was anderes. Das ist richtig, ja.
Aber das soll natürlich der ideale Aufwand sein. Bloß, ich muss offen sagen, ich würde entsetzlich unglücklich sein, wenn das einer machen könnte.
Ja,
weil dann nämlich diese Schmierlappen, die fremden Schmierlappen. Fälle
wachsen.
Deswegen habe ich das nicht diskutiert. Ich will es auch gar nicht
machen. Ja,
wenn ich mir überlege, das sind friedliche, herrliche Welten und nun kommen diese Dreckskerle der Terroristen mit ihren stinkenden, rülpsenden Blechen und mit ihren Zementsäcken da an und nun die Natur stirbt im Zement und vergeht im Qualm. Ja, nein, also ich muss ganz offen sagen, das ist so entsetzlich.
Also wenn Sie
sollten die Leute sowas machen können.
Ja. Ah, das ist interessant, weil schön, dass ich Sie endlich da mal nachgefragt habe, denn die Frage liegt nämlich im Raum. Und zwar gab es da zwei Gruppen, der Dr. Angstmann und ich und Dr. Rosen und Dr. Vincent. Und Vincent und Rosen waren der Ansicht, dass man nicht physisch nochmal einen reell abgelaufenen
Nein, das geht auf keinen Fall. Die haben recht.
Ja.
Aber
auf wenn ich hatte man
gedacht, das Dinge. Bewusstsein zurückkommt und das Gegenzellezentrum der Antiraumzeit sich verwandelt, dann fängt der Laden wieder an, dann sind aber die Bedingungen wieder anders, dann wird das wieder auf der anderen. Einen anderen Monodrogen an.
Ja, dann, das ist natürlich die nächste Alternative. Die haben wir auch im Griff.
Es ist immer letztendlich dasselbe Panorama, in dem sich dann abfindet. Es kann nie aus dem
Panorama. Aber physisch kreuzen geht nicht.
Bitte?
Physisch nochmal kreuzen, einen Ereignisschlauch geht nicht.
Ich habe da, glaube ich, auch irgendwas mal her.
Also, jedenfalls, logisch wäre es noch denkbar. Logisch noch. Aber wenn Sie einen Formalismus haben, dann natürlich nicht.
Moment, jetzt habe ich es noch nicht so richtig im Gedächtnis. Ich meine, irgendwas mal hergeleitet, worauf direkt liegt, das geht ja überhaupt nicht.
Logisch schon. Logisch schon. Nicht?
Ja, weil, wenn man sich das vorstellt,
dann
sollte man es annehmen. Aber irgendwas wird das noch ausgehen. Ich habe auch irgendwie ein Maß eingeführt. Was war denn das bloß? Ich habe hab da lange nicht mehr mitgearbeitet, weil ich es nicht brauchte. Ich brauche es aber bald wieder.
Schlag mal bitte nach in dem und dem Band auf der und der Seite. Da muss unten das und das
stehen. Nicht? Und dann hatten wir doch die verschiedenen Formen der Tektonik. Nicht?
Ja.
Selbst diese Schläuche, die sie einfach Schläuche so niedlich nannten, sind ja in Wahrheit keine wirklichen Schläuche. Das sind ja nur Projektionen von vieldimensionalen Weltstrukturen.
Natürlich, ja.
Und wie war denn das? Diese Weltstrukturen können Sie aber nicht durch irgend so was Ähnliches wie Felder oder mathematisch beschreiben. Das geht nicht.
Ja.
Weil das nämlich Organisationszustände, da man diese Methode mit den Fritzen benutzen. Dieser Metroplexe. Wir haben es mit ganzen Metroplex-Kombinaten zu tun.
Ja, ja.
Auf solchen monodromen Verläufen.
Ja, ja,
und da gibt es nun drei Möglichkeiten der Tektonik. Ich habe einmal die telezentrische Tektonik, das heißt die Struktur in der Zeitrichtung. Ich habe dann die syndromatische Tektonik und die graduelle Tektonik. Die graduelle Tektonik, die in der Transdimension praktisch das Ganze, die Struktur beschreibt, die syndromatische in Richtung der einzelnen induzierten Syndrome von Eigenschaften. Mit diesen Mitteln muss man daran gehen, diese Tachitektonik. Ganz interessant, wenn man auf diese Weise eine Kosmologie schreibt, ja, die nun praktisch, aber auch, sagen wir mal, sämtliche Panoramen umfasst, die in der Raumzeit möglich sind.
Ja.
Nicht von allem.
Ja, ja, ja.
Dann sieht man, dass zum Beispiel die wir hatten doch diese Sache, dieses Sphärenfinitiv des Weltanfangs und Weltendes.
Ja.
Das sind nun die mundalen Telezentren. Der gesamten Welt.
Ja.
Mundus,
ja.
Die Magum Mundi.
Ja. Ja.
Die Telezentren der gesamten Welt. Und die anderen Panoramen, das sind wieder Nebentelezentren und Unterareale, die zeitlich das ausfüllen und zeitlich hier drin verlaufen. Nicht wahr? Und nun. Nun kann man versuchen, hier eben eine praktische Kosmologie zu beschreiben. Nicht? Und wie war das? Und was wollte ich vor allem eben? Ach so, ja. Wenn man das tut, dann bekommt natürlich der Begriff der Geschichtlichkeit einen neuen Sinn.
Ja.
Denn man kann sagen, ich habe eine morphologische Geschichtlichkeit in der telezentrischen Welttektonik. Denn hier folgen die Strukturen ja in einem logischen Nacheinander, was wir nachher eine Geschichtlichkeit nennen, die zwangsläufig zum Teil sein kann.
Ja, zwangsläufig.
Bezogen also immer auf die Wahrnehmung eines monodromen Astes.
Ja. Also doch so etwas wie ein unfreier Wille.
Das ist ungefähr wie das eine Straße. Die haben unendlich viele Möglichkeiten, einer Straße entlang zu fahren. Eine einzige davon wird realisiert. Und wenn sie wieder durchfahren, fahren sie wieder ein bisschen anders. Sie haben sehr viele Möglichkeiten, eine Straße zu befahren.
Ja, wieso?
Aber die unscharfe oder wie? Die Gesamtrichtung ist festgelegt.
Also ja, und da gibt es so eine Art unscharfe Beziehung dafür? Nicht, dass man da so ein bisschen flexibel ist? Oder
ja, selbstverständlich.
Ah, ja.
Selbstverständlich, und zwar einfach durch dieses Prinzip dieser Maximalakkumulation. Denn die können ja so oder so verlaufen. Aus der Struktur einer einzigen Area.
Ach ja, und aber weil es wieder auf das Telezentrum zurücklaufen muss, deswegen also eine gewisse Ausrichtung.
Ja, was natürlich mit der Dialektik der Geschichtslegung zu schaffen
hat.
Das ließe die Sache völlig falsch sehen.
Ja.
Aber es ist praktisch so, wie gesagt, Sie haben zwar viele Möglichkeiten, eine Straße zu befahren, aber Sie müssen in der allgemeinen Richtung bleiben.
Ja.
Da haben Sie keine Freiheit, aber Sie haben sehr viele Freiheit, zum Beispiel hier
auch.
Sie müssen in der allgemeinen Richtung der kosmischen Bewegung bleiben. Sie haben sehr viele Freiheiten, diese möglichen Monotonien zu durchlaufen.
Hat man auch die Möglichkeit, sich querzustellen. Das heißt also nicht diesen. Also ich meine jetzt nicht, wenn ich real bin, sondern als Transwesen. Ich finde überhaupt Trans immer ganz gut, wenn man das davor nimmt. Aber wie ist das denn? Kann man da eigentlich auch? Geht auch nicht.
Läuft auch. Denn das wäre ja auch wieder eine Weltstruktur, auch das Transwesen. Aber ich weiß nicht, wie ich es gezeigt habe, ich habe doch diese Cosinus, diese Richtungskosinus von Tangentenwinkeln
an
Weltlinien.
Ja,
Und da ist es doch so, dass eigentlich der Cosinus der Zeit zur Zeitachse, dieser Winkel, grundsätzlich von Null verschieden ist.
Ja.
der Kosinus von Null, der Kosinus, der Null wird, ja, entspricht aber ein Winkel Pi halb. Und wenn der aber nun grundsätzlich verboten ist, das heißt nämlich der Zeitstruktur in dieser ganzen Zeittektonik drin, nicht? Er könnte sich das natürlich nicht querstellen.
Ja, ja.
Gedacht schon, aber. Das würde ja vor allem bedeuten, dass sie, wenn sich das so querstellen, eigentlich überhaupt keinen Zeitverlauf mehr haben. Nicht?
Ja. Ja, natürlich, kein Zeitverlauf. Ja, Sie können aber auch nicht dann auf mögliche Alternativen in den Transform zu der gleichen Zeit kommen.
Übrigens, oder eine Konsequenz daraus ist ja letzten Endes die Begrenzung der Geschwindigkeiten für materielle Strukturen durch die Lichtgeschwindigkeit.
Ja, ja.
Weil nämlich im euklidischen Fall können Sie ja aus dieser Panoramenkonstruktion, dieser Sie über solche Monochromien nehmen, dann könnte daraus ja Ihren Vor- und Nachkegel konstruieren. Nicht?
Ja.
Und das sind nun zwei Graden, das sind diese Kegel, das sind ja Asymptotenkegel, nicht wahr?
Ja.
Die dann unter 45 Grad zur Zeitachse
hineinkommen. Nun ist doch also bei den Transräumen, läuft doch eigentlich die Zeit nicht mit, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern wird durch die andere Art der Zeit oder den
völlig parallel laufende Zeiten. Nicht? Dann läuft doch eigentlich haargenau sogar mit.
Läuft auch mit, ja. Also ist es da auch nicht möglich, dass man sich querstellend also irgendwie als Idee irgendwo hängen bleibt? Nee, das geht dann nicht.
Glaube ich nicht.
Ja. Also ein bisschen denkmöglich.
Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich ein Denkmodell.
Ja, ja.
Nicht?
Ja.
Offen gesagt, sehr verwickeltes Denkmodell, aber man kann was damit anfangen.
Ja.
Ich habe jedenfalls schon eine ganze Menge.
Ja. Das sind aber dann mehr philosophische Aspekte wahrscheinlich. Nicht? Kosmologie kann man wohl nicht damit machen, oder meinen Sie doch?
Ich meine schon.
Ach, das hat einen, das soll ich jetzt. Ist das die Grundlage für weitere Betrachtung? Oder ist das, was da nun noch, was man sich auch zusätzlich denkt?
Nein, die Grundlage.
Also nicht für die Tatsache.
Die Grundlage ist zunächst mal, man muss einen, das ist ja eigentlich der Sinn dieser Geschichte, die ich bisher gemacht habe, der
ja
digitale Arbeit. Ich brauche ja die Erfahrungssachverhalte müssen möglichst universell formuliert werden.
Ja.
Und diese Formulierung muss einem ganz bestimmten Kriterium, dem sogenannten Übergangskriterium, entsprechen.
Ja.
Das ist der Sinn dieser ganzen Arbeit. Und mit dieser, anhand dieses Übergangskriteriums.
Übergang für was?
In gewisse anthropologische
Richtig.
Die hier geeignet sind.
Ja.
Das muss erst her. Das bedeutet aber, ich muss die Naturgesetze, die hier zugänglich sind, und zwar die Gesetze, die elementarer Natur sind, wie beispielsweise Elementarzeichen müssen in Form einer sogenannten Strukturkaskade formuliert werden.
Ja.
Nicht? Wenn das mit dieser Bedingung erfüllt ist, dann ist verschiedenes anderes, weiß ich jetzt nicht so genau, sage ich aber
schriftlich.
Wenn das erfüllt ist, dann kann man praktisch fundamentale Wechseltriebsen schaffen. Das sind Syntrizen, also sagen wir mal, ganze Systeme von Strukturbegriffen, die in bestimmten Wechselbeziehungen stehen, die Epi- und Prosyllogismen sind. Und das sind eigentlich die Fundamente. Das sieht eigentlich das ist übrigens eine sehr, sehr anspruchsvolle Sache. Aber das ist doch noch Ex-Aktengesetze.
Ja.
Nicht einfach als Philosophie
bezeichnen. Ja, ja.
Man kann es aber auch nicht.
Als mathematisch
ist es auch nicht. Das ist nämlich keine Mathematik.
Ja, ja. Also eine neue Art von Philosophie praktisch.
Oder eine neue Form logischer Methodik.
Ja.
Es gibt eine andere Methodik.
Ja, ja.
Wenn Sie sagen Philosophie, dann müssen die Mathematik auch zur Philosophie rechnen.
Ich denke jetzt bloß an die Logikrichtung in der Erkenntnisphilosophie, da wo sehr viel mit mathematischen Symbolen gerechnet wird oder Verknüpfungssymbolen.
Kann man machen, obgleich ich immer wieder den Eindruck habe, dass diese ganzen logischen Untersuchungen, ich habe die Rechnung über Logik gelesen, aber das scheint im Wesentlichen zunächst bei mir eine gar nicht technische Logik zu sein.
Ja, das ist ja auch Semantik ein Fach der Logiker. hätte ich ja richtig vorlegen sollen über Semantik. Na, Astrid? Hast du das verstanden? Nicht? Astrid hört so schön zu.
Die Sätze, die man aufschlagt, die können doch
hängen bleiben. Das ist etwas eigenes, die Finger nicht wahr?
Nicht?
Die Astrid hat sich entschieden, der ganze Mensch ist für mich die Personifikation verschiedener Hohlheit.
Ja?
Der Begriff verschiedener Hohlheit.
Den Begriff verschiedener Hohlheit.
Das hört sich bloß ein bisschen verschieden an, ist es aber eigentlich gar nicht.
Naja. Naja, muss ich offen zugeben, dass viele der Vokabeln, die du eben gehört hast, ja, dass die mir genauso fremd sind wie dir, also durch unsere Gespräche schon etwas näher gekommen sind, aber die Physiker, die kennen das alle nicht. Die kennen die allerwenigsten der Begriffe, die erheim nennen sich jetzt. Immer interessant, aber zuzuhören.
Stehen die auch im Kernfremdwörterlexikon?
Im Fremdwörterlexikon stehen sie schon. Ob die auch im Kernfremdwörterlexikon stehen? Die Begriffe, die Worte an sich schon, aber nicht die Begriffe, die darauf.
Ich hatte immer Schwierigkeiten. Wenn man etwas ganz Neues denkt, nicht? Und etwas denkt, wo wir Menschen eigentlich gar nichts Rechtes drin zu suchen haben, dann kann man ja einfach eben die Bezeichnungen, die wir so im Allgemeinen machen, die können wir ja dann nicht einfach übersetzen. Wenn man das nämlich tut, liegt ein furchtbares Durcheinander. Nicht? Und das kann gar nicht gut gehen. Und nun muss man dann versuchen, irgendwie sich zu überlegen, was will ich nun eigentlich damit ausdrücken, und nun sich ein neues Wort schaffen, nicht? Ja. Das dem angepasst ist. Muss sich ganz genau festlegen, was es soll. Dann kann man es machen. Wenn man das nicht vorher festlegt, dann ist es Geschwafel. Weißt du, dann werden die Worte ungefähr so wie alte Konservenbüchsen, vor denen das Etikett abgegangen ist. Kein Mensch weiß, was drin ist. Und aber wenn man das macht, dann ist das genau hinfällig. Ja, dann kann man, das muss man sogar machen. Nicht? Und dann muss man sich das irgendwie, sind die Sprachen, die sich da anbieten, sind alte, ausgestorbene Sprachen, das ist Lateinisch und Griechisch. Und das schien natürlich ausgestorben schwer, denn Latein kann ich bloß ein bisschen, Griechisch überhaupt nicht. Was wir jetzt mal gemacht haben, wenn sowas aufkam. Ich bin gegangen über die Straße zu unserem Fahrrad. Er wusste nun schon ganz genau, dass ich keinen Seelenbeistand brauche. Und der sagte, na, sagt er, was liegt an? Was für ein Lexikon brauchen? Griechisch oder Lateinisch? Aber uns das zusammengebaut, wie war es dann einen Braut. Das heißt, ich kam mal auf eine schöne Idee, da wollte mein Vater aber nicht mehr mitmachen. Ich sagte, Mensch, das ist doch langweilig, immer Lateinisch und Griechisch. Nehmen wir doch mal Rotwelsch, schließlich Zuchthäuslaut, Ganovendeutsch. Dann werden zum Beispiel wird ein mathematischer Formalismus, den nennen wir dann Zinken, nicht? Und Forschungsmittelbericht ist ein Kassiver.
Weiß man, was ein Kassiver sonst ist?
Och, ja. Wenn die sich so solche
Kassiver
zustecken oder Verbrecher.
Ja, feucht dazu.
Aber das sagte mein Vater, das dürfen wir aber nicht machen. Ich weiß doch, das Gesicht meines Vaters, da wollte ich noch ins Labor 1 gehen, da habe ich doch meine Tafel hängt.
Ja.
Aber wo gehst du hin? Ach, ich will ein paar Zinken an der Wand schmieren für den nächsten Kassierer für Herrn Rico. Da hat mein Alter aber ein Gesicht zu
ja. Ja, du gehst.
Nein, ist immer wieder dasselbe. Und was einen dazu bewegt, nicht? Wir Menschen sind halt neugierig. Man möchte immer so gerne in den Dingen herumschnüffeln, in denen man eigentlich nichts zu suchen hat.
Ja, wie gut. Sonst gäbe es ja keine Wissenschaft, wenn man nicht neugierig wäre.
Ach, das tust du ja im Grunde genommen auch, nicht?
Ja.
Denn gerade das, wenn man dir sagt, du hast nichts drin zu suchen, genau das reizt einen am meisten.
Ja, das nennt man ja auch angewandte Psychologie, wenn man zum Beispiel möchte, dass irgendein Ereignis schnell im ganzen Dorf rumkommt, dann sagt man zu seiner Freundin, sag's ja nicht weiter. Mhm. Das ist garantiert schneller rum.
Der alte Fritz die Kartoffeln verbreitet.
Ja.
Hat er sehr geschickt gemacht in Potsdam. Er wollte gerne Kartoffeln aus wirtschaftlichen Gründen einführen, die mochte aber keiner. Die sagten, die sind ungenießbar, weil diese dummen Kerle die Beeren abgemacht haben. Ja. Andere haben das Kartoffelkraut gekocht und dachten, das ist Gemüse. Da hat man ihnen gesagt, ihr müsst die Knolle essen. Ihm wollte keiner rein. Daraufhin hat er sich einen Acker bestellen lassen mit Kartoffeln.
Und
hat angeschrieben, reserviert für die königliche Küche. Betreten streng verboten, hat Wachwurst gestellt, schwer bewaffnet.
Ja, das ist gut.
Und wollte der König, das muss was Gutes sein. Wie viele Posten hat er ein Posten gesagt, wenn jetzt Bauern kommen und wollen stehen, das ist wieder Satz, ich war so 16, Dreck ist Materie am falschen Ort.
Ja.
Universell. Ne?
Ja.
Ein Lehrer, der sagt dann, ja, in der Klasse, was ist doch, war es irgendwas für dreckig? Und naja, was ist Dreck? Nun mal los, was ist eigentlich Dreck? Mhm. Ja, und die Jungs, die reden drum, ich meldete mich dann ganz bescheiden und sagte, ja, meine Auffassung ist Dreck, Materie am falschen Ort.
Mhm.
Du hast doch Spaß.
Und wie sagten Sie nochmal zum Loch?
Das ist die partielle Negation einer relativen Totalität.
Ja,
relativ. Und da kann ja bei Herrn Bärs auch ein bisschen mit hochnehmen.
Ja.
Ich werde nämlich staunen. Das ist nun ein so hochintelligenter Mensch.
Ja.
Mit einem ungemein großen Wissen.
Ja.
Und Sie werden ihm garantiert, also wenn er. Also Sie können sich täuschen, ja, ich kann mich vertäuschen. Aber ich garantiere Ihnen, Sie bringen ihn mit der Bitte, ihm den Begriff Loch zu
nehmen,
ja, ganz schön aus der Fassung.
Ja.
Sie werden sehr in der Kondition schwimmen.
Ja. Ja, das ist gemein.
Weißt du, Astrid, man kann ja nun zum Beispiel auch, also der Burkhard kann das auch machen, der ist ja auch jetzt schon so weit, nicht? Man kann ja auch durch Fragen andere Leute durcheinander bringen.
Oh ja.
Du kannst zum Beispiel, wenn du mit jemandem zusammen bist, du weißt, dass es vielleicht einer der Dinge viel weißer tut zumindest so. Dann kann man dir so Fragen stellen. Dann zum Beispiel sagen wir, sagen wir also, manchmal liegen oft so Landstraßen, liegen manchmal so äpfelförmige Dinger, Häcksel ist drin. Ich glaube, was ist denn das? Dann würde er sagen, das ist ein Pferdeapfel, ist ganz klar. Ne? Ja, manchmal, da sieht man hier in Bayern so einen grünen, großen Kratsch auf der Straße und die Fliegen sitzen drauf. Und wie definiert man das? Wird er sagen, ein Kuhfladen, klar. Ne? Dann könnte man weiter fragen, sagen, ja, manchmal in Bauernhäusern, da ist so ein kleines Ding, das steht dann in der Tür, so ein Herzchen. Ne? Da riecht es immer gar nicht gut. Dann wird er sagen, das ist ein Klo oder eine Latrine oder so. Vielleicht wird es auch noch ein Saphirenausdruck, wenn du Glück hast. Ne? Und dann kann man sagen, ja, sagen Sie mal, das würde mich interessieren, wie heißt eigentlich der drittgrößte Fluss Japans? Wird auch passen. Ja, und dann möchte ich so gerne die mittlere Tiefe des Huangho oder Yangtze wissen. Dann passt der natürlich auch. Und wenn man nach dem Utsuri fragt, erst recht. Nicht? Und dann könnte man vielleicht noch einen bestimmten Berg in Korea fragen, weiß er auch nicht. Und sagen, ach Mensch, mit Ihnen kann man sich auch bloß über Klosets und einen Kuhfladen durch Schweinereien unterhalten. Die wissen aber auch gar nicht.
Gott,
wie
wir angezogen sind. Ja, finde ich auch. So, Schäfelanker. Ach so, wo ist denn da eine wieder abwärts? Ja.